Glaube mit Trotzkraft, darum geht es heute. Glaube, der den Herausforderungen, den Stürmen, der Dunkelheit unseres Lebens trotzt, der Dunkelheit dieser Welt trotzt. Wie ist das mit unserem Glauben, wenn es schwierig wird? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein bekanntes Bild. Es ist der Mond. Und so sieht er aus, oder? Wenn Vollmond ist, dann habt ihr ihn schon mal gesehen. Die letzten Wochen war ja sehr klare Luft, war zwar kein Vollmond, aber war sehr kontuiert zu erkennen. Das ist das Bild vom Mond, das wir kennen, das wir schätzen, das wir gerne anschauen. Jetzt ist das beim Mond so, der dreht sich um die Erde und er zeigt uns immer die gleiche Seite. Also egal, wie die Erde sich dreht, er dreht sich immer mit und immer mit der gleichen Seite schauen wir ihn an. Das heißt, es gibt eine verborgene Seite, eine dunkle Seite des Mondes, die andere Seite, die wir so gar nicht sehen. Und es gibt tatsächlich sowohl Filme wie auch Bücher darüber, was auf dieser dunklen Seite des Mondes ist. In einem Buch geht es um irgendwelche Marsianer, die da ihre Station aufgebaut haben und die Welt bedrohen und gleich zum Überfall blasen. In einem Film ist Adolf Hitler nach dem Krieg mit einem UFO dahin und hat da eine Raumstation aufgebaut und plant, die Welt wieder in Besitz zu nehmen. Fantasien, was alles auf dieser dunklen Seite des Mondes ist. Eine bedrohliche, unbekannte Seite. Was, wenn es im Glauben, was, wenn es bei Gott auch so eine dunkle Seite gibt, eine unbekannte Seite, wo wir nicht wissen, wie ist es denn, wie ist er denn noch? Was, wenn es das bei Jesus gibt? Ich habe einen Text heute mitgebracht, der erschreckend ist, der herausfordernd ist und hoffentlich am Ende auch ein bisschen tröstlich. Das sehen wir dann mal. Aber es ist ein Text, da braucht man schon Glauben mit Trotzkraft. Ich hoffe, den habt ihr. Mal schauen. Aus dem Matthäusevangelium. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das heidnische Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau, also eine Heidin aus jener Gegend und rief: Herr, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch des Herrn herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also ich finde, da muss man schlucken, wenn man diese Geschichte hört. Das ist nicht das Jesusbild, das ich direkt vor Augen habe, wenn ich an Jesus denke. Da kann man sich sogar vielleicht ein bisschen drüber aufregen. Da kommt eine Frau, eine Heidin, so wird es hier gesagt, also keine Jüdin, und bittet Jesus um Hilfe. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Man stelle sich vor, ein Arzt, da kommt einer mit einer klaffenden Wunde und der Arzt sagt: Nee, falsche Nationalität, tut mir leid, dich behandle ich nicht. Das wäre sofort der Skandal in allen Medien. Aber genau das macht Jesus hier. Die Frau lässt nicht locker. Und den Jüngern wird es langsam unangenehm. Das nervt, wenn die ganze Zeit am Winseln ist, am Jammern ist und da, oh, furchtbar. Am Ende kriegen das noch Leute mit und die sehen das und wie stehen wir denn dann da? Und irgendwann sagen sie zu Jesus: wenn du es nicht ihretwillen machst, dann wenigstens unseretwillen, dass wir unsere Ruhe haben. Jesus, das wär's doch. Und immer noch ignoriert Jesus die Frau komplett. Er erklärt jetzt den Jüngern, nicht ihr, sondern den Jüngern, warum er nicht hilft. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels geschickt worden. Die Frau gibt nicht auf. Sie nähert sich trotz dieser abweisenden Haltung, wirft sich wirklich demütig vor ihm auf den Boden, nennt ihn Herr, bezeichnet ihn mit Sohn Davids, das ist ein Messias-Titel, sagt, du bist doch der Messias der Juden. Und sie bittet ihm nochmal um Hilfe. Und Jesus, jetzt wendet er sich ihr zu. Aber mit was für Worten? Er nennt sie Hund. Ein Schimpfwort, du Hund. Einem Hund steht es nicht zu, das zu bekommen, was den Kindern zusteht. Ich finde, das ist schon ziemlich schwer zu ertragen, was Jesus hier sagt. Und wenn er gedacht hat, er könne die Frau jetzt damit abschütteln, dann hat er sich geirrt. Sie lässt sich auf diesen Gedankengang einfach ein und antwortet ihn in dieser Logik und sagt, naja, aber wenigstens kriegen die Hunde das, was vom Tisch runterfällt, des Herrn. Also das willst du mir doch wohl nicht verwehren. Und jetzt endlich lenkt Jesus ein. Innerlich atmet man vielleicht sogar durch und sagt, endlich. Endlich sieht er ihren Glauben, endlich erkennt er ihn an und hilft ihr. Warum denn bitte nicht gleich so? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, diese Geschichte ist ein Aufreger. Ihr sitzt da so entspannt gerade. Ist das nichts, wo man sich ärgert? Wo man denkt, hey, was soll das, Jesus? Du kochst innerlich, das ist ja schon mal was wert. Vielleicht kriege ich dich gleich noch zur Explosion. Mal schauen. Viele versuchen, diese Geschichte einfach abzuschwächen, sie glatt zu bügeln. Jesus wollte ihr von Anfang an helfen, aber er wollte einfach nur ihren Glauben testen oder wollte, dass seine Jünger sehen, was diese Frau für einen großen Glauben hat. Also da liest du die unterschiedlichsten Auslegungen, um das irgendwie glatt zu bügeln. Ich glaube, es ist gut, zumindest am Anfang diesen Text so fremd, so sperrig, so unverständlich stehen zu lassen, wie er auf den ersten Blick auch wirkt. Denn hier wird eine Erfahrung geschildert, die wir gerne ausblenden, die wir nicht gerne ins Zentrum von Verkündigung stellen, die da auch nicht so gut kommt, die aber viele von uns wahrscheinlich schon gemacht haben und mancher vielleicht gerade im Moment in seinem Leben macht. Es geht um die Erfahrung der verborgenen Seite Gottes. Die Erfahrung eines schweigenden Gottes, dem Gefühl, dem bin ich egal. Ob ich bete, ob ich schreie, ob ich wer weiß was tue, Gott hört nicht, Gott hört mich nicht. Und diese Erfahrung, ja, 15. Möchtest du kontrollieren, ob das auch wirklich da steht? Oder? Kannst du gerne machen. Also ne, schlagt eure Bibeln auf, Matthäus 15. Ja, es ist wirklich Bibel und es steht da geschrieben. Diese Erfahrung ist real. Diese Erfahrung eines schweigenden Gottes. Sie ist nur eben nicht das, was wir in einem Zeugnis von vorne so erzählen. Da gibt es wahrscheinlich imposantere Geschichten. Ich bin Matthäus aber dankbar, dass er diese Begebenheit nicht verschweigt, sondern dass er sie schlicht und nüchtern erzählt. Denn diese Begebenheit stellt die Frage, was so eine Erfahrung mit unserem Glauben macht. Was ist mit unserem Glauben, wenn Gott schweigt? Was ist mit unserer Hoffnung, wenn Jesus uns zumindest scheinbar nicht zuwendet? Halten wir dennoch fest am Glauben, an Gott, an der Hoffnung? Oder wenden wir uns ab? Ich glaube, Letzteres passiert ganz oft. In dunklen Zeiten unseres Lebens und Glaubens verabschieden wir uns innerlich. Man ist körperlich noch anwesend. Man ist noch irgendwie dabei, mehr oder weniger. Aber man erwartet nichts mehr. Man rechnet nicht mehr mit Veränderung, mit dem Eingreifen und Handeln Gottes. Innerlich hat man den Glauben aufgekündigt. Man möchte sich vielleicht auch nicht mehr auf Gott einlassen, weil man sich sagt, wenn ich von Gott nichts mehr erwarte, dann werde ich von ihm auch nicht enttäuscht. Und wenn so eine Erwartungslosigkeit unseren Glauben prägt, dann hat der Glaube seine Trotzkraft verloren. Glaube mit Trotzkraft ist ein Glaube, der auch trotz des Schweigens Gottes festhält an der Hoffnung, die Jesus uns eigentlich verspricht. Und ich glaube, Matthäus hat darum diese Begebenheit ganz bewusst berichtet. Er macht diese namenlose Frau für alle Zeiten zum Vorbild, für alle Zweifler, für alle Enttäuschten, für alle, die das Schweigen Gottes in ihrem Leben ertragen müssen. Gib nicht auf, halt fest, bleib dran. Und wenn es nur ein Krumen ist, der vom Tisch des Herrn herunterfällt, dieser Krumen wird dich satt machen, er wird reichen. Matthäus nutzt diese Frau als Vorbild. Und das ist schon bemerkenswert, weil diese Frau, das wird betont, eine Heidin ist. Sie gehört gar nicht zum jüdischen Volk dazu. Und Matthäus schreibt sein Evangelium eigentlich mit dem Ziel, dass Juden, die es lesen, erkennen, dieser Jesus ist wirklich der Messias, auf den wir gewartet haben. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Schlüssel, einer der Schlüssel, um dieses sperrige Verhalten von Jesus nicht zu verstehen, aber so ein bisschen einzuordnen. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. So sagt es Jesus seinen Jüngern. Und das klingt so, als wäre Jesus gar nicht der Retter dieser Welt, sondern er wäre wirklich nur der Retter für das jüdische Volk. Wie ist das denn? Sagen wir ja anders, ne? Und wenn wir hier sitzen und diesem Jesus nachfolgen, wäre das ja eine bittere Pille, die wir heute schlucken müssten. Im Matthäusevangelium ist es tatsächlich so, dass Jesus zuallererst der Messias des jüdischen Volkes ist. Er ist gekommen, um der Messias zu sein für die Juden, der Retter, der ihnen versprochen worden ist, der ihnen verheißen wurde. Hier und da blitzt im Matthäusevangelium schon auf, dass Gott eine größere Vision hat, einen größeren Plan hat. Aber zuallererst gekommen für die Juden. Das ändert sich dann beim Kreuz. Am Kreuz stirbt Jesus nicht nur für das Volk, sondern für die ganze Welt. Für jeden Menschen, der bis dahin gelebt hat und der von diesem Tag aus leben wird. Auch für diese Frau, die Jesus dort anspricht. Für jeden Einzelnen trägt er die Schuld, die Sünde, lässt er sein Leben. Trägt er die Einsamkeit und Gottverlassenheit auf seinen Schultern. Und am Ostermorgen beginnt Gottes neue Schöpfung. Und die beginnt nicht nur für das Volk der Juden, sondern für die ganze Welt. Und darum beauftragt Jesus am Ende des Evangeliums auch seine Jünger, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Es geht am Ende um alle. Aber der Weg Gottes ist von Gott durch Jesus zu den Juden und durch Ostern, Kreuz und Auferstehung in die ganze Welt hinein. Und was passiert jetzt in dieser Begebenheit? Eigentlich ist diese Frau bei Jesus goldrichtig, weil Jesus ihr Retter ist und ihr etwas geben kann, was sie unbedingt braucht für ihr Leben. Aber sie scheint zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Sie ist zu früh dran. Sie durchkreuzt Gottes Zeitplan. Sie beansprucht jetzt schon etwas, was aber erst ab Ostern für sie gelten wird. Sie möchte jetzt schon etwas, was eigentlich noch in der Zukunft liegt. Und vielleicht ist das mit ein Grund für dieses merkwürdige Verhalten von Jesus. Nicht, dass die Frau ihm egal wäre, sondern weil das, was sie möchte, jetzt noch nicht dran ist. Ich glaube, diese Frau ist uns unwahrscheinlich ähnlich. Nicht nur, dass sie, wie wir manchmal auch, dieses Schweigen Gottes ertragen muss, sondern dass sie um etwas bittet, auf etwas hofft, was eigentlich noch nicht bereit ist, was noch in der Zukunft liegt für sie. Und es gibt ganz viele Verheißungen, an die wir glauben, auf die wir hoffen, die Gott gemacht hat, die Jesus gemacht hat, die auch noch in der Zukunft liegen. Ich habe das im Advent schon mal gesagt, ich sage es noch mal, in den Seligpreisungen können wir das sehen. Selig sind oder sich freuen dürfen. Sich freuen dürfen, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Sich freuen dürfen die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sich freuen dürfen, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. All das steht noch aus, das ist ja noch nicht Realität. Also die Leid tragen, die sind noch bei Weitem nicht getröstet. Und die Sanftmütigen, normalerweise werden die unterdrückt, die besitzen nicht das Erdreich, sondern die sich durchsetzen, die Ellenbogen ausfahren, die auf ihr Recht pochen, die besitzen oder das Recht beugen, die besitzen das Erdreich. Und wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der ist schon lange, noch lange nicht satt, weil Unrecht regiert. All das steht noch aus. Aber mit jedem Vater unser, das wir beten, bitten wir, dass sich das ändert. Dass diese Verheißungen wahr werden. Dass das, was in der Zukunft liegt, jetzt schon Realität wird. Dass Gottes Zukunft jetzt schon in unserem Leben aufleuchtet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist genau dieses Gebet. Darum geht es in diesen Zeilen. Es ist die Bitte, letztendlich die Bitte dieser Frau, dass das, was noch nicht sichtbar ist, was noch aussteht, jetzt schon wahr wird. Dass Ostern in unser Leben jetzt schon hineinscheint. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Die Spannung zwischen noch nicht und schon jetzt. Die Spannung zwischen noch nicht und schon jetzt. Noch haben sich nicht alle Verheißungen erfüllt. Noch ist Gottes neue Welt nicht für alle sichtbar. Noch warten wir. Und dennoch ist Gott schon jetzt am Wirken in dieser Welt. Ist Jesus schon jetzt Herr über alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist Gott durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns? Wirkt und tut Gott schon jetzt Wunder in unserem Leben und in dieser Welt? Noch nicht und schon jetzt. Das ist die Spannung, in der wir leben. Und die kann man nicht auflösen und die darf man nicht auflösen. Da, wo wir in dieser Spannung leben, sind wir immer in der Gefahr, einseitig zu werden, uns zu sehr auf die eine oder die andere Seite zu begeben. Und wenn ihr euch das als Wippe vorstellt, dann merkt ihr, dann kommt das ins Ungleichgewicht. Die eine Gefahr ist so zu tun, als würde jetzt schon alles wahr werden, was Gott uns für die Zukunft verheißen hat. Wer auf der Seite schon jetzt sein Übergewicht hat, der wird diesen Text lesen und wird sagen, ja, schau dir diese Frau an, du musst nur hartnäckig genug sein. Du musst nur genug jammern, du musst nur immer wieder dranbleiben und immer wieder nachfragen und dann wird Gott eines Tages das auch erfüllen, worum du ihn bittest. Du musst nur hartnäckig genug sein, du musst es nur fest genug glauben. Und wenn Gott es nicht tut, dann liegt es an dir. Weil du nicht hartnäckig genug dran geblieben bist, weil du nicht genug geglaubt hast. Du bist dann schuld. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass man, das möchte ich mal nennen, die abgeklärte Hoffnungslosigkeit. Dann wird der Text dazu genutzt, zu vertrösten. Wir sind halt eben noch nicht im Himmel. Deswegen erleben wir auch keine Wunder, deswegen erleben wir auch Gottes Wirken nicht. Ja, im Himmel werden wir es mal erleben, aber hier gibt es das nicht. Du musst das einfach nur aushalten. Du musst die Situation, in der du bist, aushalten. Und das ist ja richtig. Es gibt Situationen, die müssen wir einfach aushalten. Und da ist es Gift zu sagen, du musst nur fest genug glauben, dann wird alles gut. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die müssen wir aushalten. Und die werden erst im Himmel gut. Aber das kippt in dem Moment, wo ich das als allgemein gültig verkaufe und sage, naja, hier wirkt Gott eben nicht. Beide Positionen haben etwas Wahres. Es lohnt sich, fest dran zu bleiben an Gott. Beide haben was Wahres. Es ist richtig, manchmal müssen wir etwas aushalten. Aber sobald beide absolut werden, kippen wir auf der einen oder auf der anderen Seite runter. Wir leben in einer Spannung zwischen noch nicht und schon jetzt. Das heißt, es wird Situationen geben, in denen wir aushalten müssen, in denen wir vielleicht auch den schweigenden Gott aushalten müssen. Aber dennoch dürfen und sollen wir an ihm festhalten, an dem Bekenntnis der Hoffnung. Hoffnungsvoll bleiben, voller Vertrauen in den, der alles in seiner Hand hält und heute schon handelt. Wenn man in einem Spannungsfeld lebt, wird man immer irgendwann mehr in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Und es lohnt sich, da für sich selbst mal zu fragen, wo ist mein Übergewicht? Hier. Wo ist meine Gefährdung? Wo ist der Punkt, wo ich vielleicht gerade mehr hintendiere und aus dem Gleichgewicht herauskomme? Meine ich, Gott dazu bringen zu können, zu tun, was auch immer ich will, wenn ich nur fest genug glaube, wenn ich nur fest genug bitte und frage und hartnäckig genug bin? Oder habe ich mich in Erwartungslosigkeit begeben und rechne gar nicht mehr damit, dass Gott in meinem Leben, vielleicht im Leben der anderen, aber in meinem Leben sichtbar wird. Ich glaube, wenn wir uns zwischen diesen Polen bewegen, wenn wir das hinbekommen, da ein Gleichgewicht zu halten, dann entsteht ein Glaube, der Trotzkraft hat, der unseren falschen Erwartungen und gleichzeitig auch dem Schweigen Gottes trotzt, der an Jesus festhält und es aushält, wenn er schweigt, der auf die Hoffnung vertraut und der sie nicht aufgibt. Und diese namenlose Frau aus dem Matthäusevangelium, die so ungern gepredigt wird, dass man sogar nochmal nachgucken muss, ob das wirklich da drin steht, die kann uns da zum Vorbild sein. Diese Spannung auszuhalten zwischen noch nicht und schon jetzt, im Vertrauen, dass Gott wirkt. Amen.